Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Schönen guten Morgen. Katholisch und queer. Wie geht das zusammen? Bislang hatten es schwule, lesbische und nonbinäre Menschen schwer in der römisch-katholischen Kirche. Das soll sich bessern, zumindest in Deutschland. Dafür hat die Bischofskonferenz eigens einen Queer-Beauftragten ernannt. Was der sich vorgenommen hat und ob er einen echten Kulturwandel für möglich hält, das erfahren wir von ihm selbst. Und die Finanzierung von Moscheen beschäftigt uns in der nächsten halben Stunde. Ein umstrittenes Thema, vor allem weil die Gelder häufig aus dem Ausland kommen. Dadurch machen sich Gemeinden abhängig von Geldgebern, die womöglich andere Werte vertreten als die Moscheen hierzulande. Und damit ganz herzlich willkommen zum Religionsmagazin im Deutschlandfunk an diesem Dienstag. Zwei Wochen ist es her, da haben die katholischen Bischöfe bei ihrer Frühjahrsversammlung in Augsburg getagt. Auf die Erklärung, die sie einstimmig verabschiedet haben, nämlich gegen völkischen Nationalismus, gab es zahlreiche Reaktionen aus Kirche und Politik. Die Erklärung haben viele gelesen als Stärkung der katholischen Brandmauer gegen die AfD. Ein wenig untergegangen ist bei dieser Debatte jedoch, dass die Bischofskonferenz seit neuestem auch einen eigenen Queer-Beauftragten hat. Der Essener Weihbischof Ludger Schepers ist der erste Beauftragte für queere Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz, also zuständig für Katholiken und Katholikinnen, die sich selbst als homosexuell, trans oder nicht-binär identifizieren. Vor der Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen und ihn gefragt, ob er als erste Amtshandlung sich vorstellen könnte, ein schwules oder lesbisches Paar zu trauen.
Nein, das steht erst, glaube ich, also noch in späterer Zeit an. Also das Einfachste und Wichtigste ist einfach mal das Gespräch mit diesen Menschen zu suchen und mit ihnen schon ein paar Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen und einfach das auch zu Hause zu tun und da keine Scheu zu haben, wie leider Gottes viele eine Scheu gehabt haben, das überhaupt also auch begleiten zu lassen, ja.
Das ist ein Arbeitsfeld, das nicht neu für Sie ist. Sie waren vorher schon in der Pastoralkommission dafür beauftragt. Was genau sind jetzt Ihre Aufgaben?
Im Grunde genommen bin ich ein Netzwerker, so würde ich mich mal verstehen, weil auf der Grundlage der Dinge, die auf dem synodalen Weg verabschiedet worden sind, die Themenbereiche jetzt einer weiteren Bearbeitung bedürfen. Und es gibt verschiedene Gruppierungen, die an diesen Themen arbeiten, zum Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft der Queerbeauftragten, die AG Segensfeiern, die mit dem Papier für die Segnung sich befasst, also dieser pastoralen Sinngebung von Segnungen.
Darüber werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Jetzt haben Sie gesagt, man muss den Menschen erstmal zuhören. Wenn sich jetzt queere Menschen wenden an die Deutsche Bischofskonferenz, die zum Beispiel in einen Konflikt geraten mit ihrer lokalen Kirchengemeinde, mit einem Priester oder mit einem Mitarbeiter, wie auch immer, was sind da die Anliegen, mit denen diese Menschen zu Ihnen kommen?
Also sagen wir, sie kommen nicht zu mir, sie kommen zu den Leuten vor Ort. Viele der Diözesen haben auch eine Internetseite, wo dann Name und Kontaktstellen benannt sind. Wenn es innerhalb einer Diözese zu Fragestellungen kommt, dann kann es sein, dass zum Beispiel in Essen, also auch bei mir angefragt wird. Es geht um die Frage, wie gehe ich damit um, wenn im Kindergarten also jetzt das Thema Trans auftaucht. Oder wie kann ich als schwules Paar, ob Frau oder Mann, jetzt mitmachen, wenn meine Tochter, mein Sohn zum Kommunionunterricht gehen? Wie werde ich wahrgenommen im Gottesdienst, wenn wir zum Beispiel beim Friedensgruß uns einen Kuss geben? Was bedeutet das für das Verhalten der Gemeinde? Von daher ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch zu meinen Aufgaben gehört, also einfach mal zu klären, was heißt denn zum Beispiel schwul, lesbisch, inter, trans, queer und so weiter? Was versteckt sich denn dahinter? weil oft eben entweder Vorurteile da sind oder eben auch Nichtwissen da ist und Angst da ist vor diesen Personen, aus welchen Gründen auch immer. Und die kann nur dadurch beseitigt oder zumindest in Angriff genommen werden, wenn man auch Bildungsangebote macht, darüber spricht und auch nicht nur von der theologischen Seite, sondern auch von der humanwissenschaftlichen Seite an diese Themen herangeht.
Dazu muss man ja sagen, dass die Kirche, also explizit auch die römisch-katholische, auf eine lange Tradition der Queer-Feindlichkeit zurückblickt. Sie haben gerade die Vorurteile angesprochen. Das bedeutet, Menschen, die sich also nicht als Mann oder Frau identifizieren oder die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, lange diskriminiert wurden und zum Teil auch immer noch werden. Also zum Beispiel dürfen offen schwule Männer ja auch nicht Priester werden. Und der Katechismus, also die Lehre, hat sich ja diesbezüglich nicht verändert. Wie gehen Sie um mit dieser Spannung?
Die Lehre hat sich noch nicht verändert im grundsätzlichen Sinn, aber es steht zum Beispiel im Katechismus, und das sollten viele beherzigen, dass niemand wegen seiner geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden darf. Also diese Nichtdiskriminierung wäre ja schon ein großer Vorteil, wenn die wahrgenommen würde. Und wir erleben das leider Gottes also hier bei uns auch in Deutschland. Angriffe, Beleidigungen, Mobbing, dass das passiert. Und natürlich weltweit, das hat ja die Reaktion auch gezeigt auf das Papier des Papstes, Afrika, Lateinamerika oder Asien, nochmal ganz andere Dimensionen da sind, wenn die Kirche und Staat unselig da zusammenarbeiten, bis hin zur Todesstrafe geht oder Gefängnisstrafen bei gleichgeschlechtlichen Handlungen oder überhaupt, wenn der Verdacht besteht schon.
Aber wie kann das denn sein, wenn Sie sagen, es steht im Katechismus, dass keiner sozusagen aufgrund seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf? Warum passiert das denn?
Weil sich auch nicht alle diejenigen an den Katechismus halten, die da sonst drauf rekurrieren.
Wie ist das denn bei Ihren Amtskollegen zum Beispiel in der Bischofskonferenz? Erleben Sie da Offenheit und ein Interesse an der Auseinandersetzung mit queeren Themen?
Ich sag's mal so, meine Beauftragung ist sicherlich ein Startschuss dafür, weil wir es bisher, das hat ja der Verlauf des synodalen Weges gezeigt, dass wir dazu bisher keine einheitliche gemeinsame Richtung haben, beziehungsweise auch noch keine Diskussion geführt haben. Und das, denke ich, wird die Aufgabe sein, wenn wir jetzt also zum Beispiel darüber sprechen, geschlechtliche Vielfalt, wie damit umgegangen wird in Schule oder was sagt man Eltern oder wie geht jetzt das mit der Gemeindereferentin, dem Pastoralreferenten, dem Priester, der jetzt also vor Ort jemanden hat, damit zu tun hat, auch Fragen gestellt bekommt, ist Kirche hier ein sicherer Ort oder nicht? Das also auch in den Blick zu nehmen. Und das wird in den nächsten Monaten sicherlich manches da auf den Tisch kommen, was dann offen diskutiert werden kann.
Also Sie glauben, dass da wirklich ein Kulturwandel passiert?
Ich hoffe es.
Denn wenn wir uns angucken, wer bei dem synodalen Weg zum Beispiel gegen das Reformpapier zur Sexualmoral mit Nein gestimmt hat, dann waren das immer noch 21 Bischöfe.
Ja, weil ich sag ja, wir hatten zum Beispiel ja gerade zu diesem Thema eine Anhörung, nochmal ein extra Hearing, also vor den Sommerferien, bevor im Herbst darüber abgestimmt worden ist. Und da war leider die Beteiligung, ich sag's mal, suboptimal im höchsten Grad, wenn da nur 3 Bischöfe waren, um nochmal speziell darüber zu sprechen.
Ja, das heißt doch, es interessiert sich eigentlich keiner für das Thema, oder?
Ich glaube, dass es ein Thema ist, das man am liebsten verdrängt. Aus welchen Gründen auch immer, da wage ich keine Spekulation. Aber es ist so, dass wir dem nicht ausweichen können, eine Antwort zu geben, die jetzt nicht nur aus der Tradition besteht, sondern eine theologische Anthropologie auch mit den heutigen Erkenntnissen der Humanwissenschaften auf den Weg zu bringen und das also auch in die Diskussion zu bringen, dass wir auch Gesprächspartner sein können, außerhalb auch von Kirche, mit den Menschen in unserer Gesellschaft. Denn wir sind ja nicht dazu da, eine Sekte zu sein, sondern also mit hineinzuwirken. Das Heil der Menschen eben ist ja das Ziel und auch das Ziel des Kirchenrechts.
Überrascht hat in diesem Zusammenhang, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Erlaubnis zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare vor knapp 2,5 Monaten. Das Dokument aus dem Vatikan hat ein Erdbeben, kann man sagen, innerhalb der römisch-katholischen Kirche ausgelöst. Sie haben gerade schon angesprochen, auch die Positionierung dagegen, zum Beispiel seitens der afrikanischen Bischöfe. Ist das ein Thema, das die Weltkirche, also die römisch-katholische Kirche, spalten kann?
Ich glaube, das ist eine Frage, wie weit unsere Kirche damit umgeht, dass es also unterschiedliche Zeiten bzw. Orte gibt, Bereiche, kulturelle auch Gegebenheiten, die einen unterschiedlichen Gang haben. Wir müssen ja für uns ja auch nochmal erst mal feststellen, dass wir in Deutschland auch noch nicht lange auf diesem Weg sind, auch in der katholischen Kirche nicht. Und dass 94 ist der Paragraph 175 abgeschafft worden. Das ist ja noch nicht so lang, ne? Und wir wollen bitte nicht auch als Lehrmeister auftreten, ihr müsst das so machen, sondern wir können sagen, das ist aufgrund auch der Schrift, auch der Erkenntnisse der heutigen Art und Weise, die Schrifttexte zu verstehen, eindeutig, dass das, was in der Schrift steht, nicht dazu verwandt werden kann, Homosexualität grundsätzlich zu verurteilen, weil das eine ganz andere Form ist. Es ist da von einem Machtverhältnis, die Rede von oben und unten, also der Besiegte wurde gedemütigt. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen bis heute, dass also Vergewaltigung ja eben auch da leider Gottes in Kriegen oder auf der Flucht und so weiter ein Mittel ist, also um andere klein zu halten und zu demütigen. Und ja.
Aber darum geht es natürlich nicht. Es geht eigentlich um die Partnerschaft von sexuellen Minderheiten, also nicht um diese Ausnahmen, diese gewaltvollen.
Ja, es geht darum, also anzuerkennen, dass, ich sag's mal so, die Werte Treue, Verantwortung, Verlässlichkeit geschlechtsneutral sind.
Also Sie sehen aber schon in der Erlaubnis der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare eine Öffnung des Vatikans.
Das sehe ich auf jeden Fall. Über das Wie und Wo, darüber, denke ich, müssen wir noch weiter diskutieren. Es geht nicht um die, die von uns gar nichts mehr wissen wollen. Es geht um die, die wirklich also auch ihren Glauben leben. Und glauben Sie mir, da gibt es wunderbare Beispiele dafür, wie solche Christen ihren Glauben leben. Da muss ich mancher was von abschneiden. Sie haben Vertrauen auf Gott und dass es eine gemeinsame Zukunft für sie gibt. Und es steht uns nicht an, irgendeine moralische Prüfung davor zu nehmen.
Aber ist es da nicht widersprüchlich, dass der Vatikan kurz vor der Bischofskonferenz dann zum wiederholten Mal ein Stoppschild gegen den synodalen Weg hochhält? Denn da wurde ja zum Teil auch die katholische Sexualmoral nochmal überprüft und sollte verändert werden. Also so richtig viel kann dem Papst an den Reformbestrebungen doch nicht liegen.
Ja, also das ist ein Geheimnis, das ich auch nicht verstehe, weil er setzt Signale immer mal wieder positive Art, aber auch manchmal wieder, wo das Ganze hinten rüberfällt. Ich glaube, dass die Weltsynode eine Chance ist, über diese Themen zu reden, weil das ist ja deutlich geworden, dass es ein Thema ist, das weltweit gibt und nicht nur eine Angelegenheit von Deutschland ist, sondern auch innerhalb Europas, Australien. Die Bischofskonferenz hat schon ganz andere Dinge da vorgenommen.
Jetzt haben Sie schon festgestellt, dass Kirchenlehre und die Lebenswelt der Gläubigen in manchen Fragen weit auseinander liegt. Muss man da, wie zum Beispiel bei den Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, die gab es ja auch schon vorher, zum Beispiel bei Aktionen wie Liebe gewinnt, muss man da also einfach erstmal Veränderungen umsetzen und dann hoffen, dass der Vatikan später nachzieht?
Sie haben es gerade angesprochen, für Segensfeiern gibt es, glaube ich, seit mittlerweile 20 Jahren. Die Frage ist, die wir uns hier stellen, wie kann eine Form aussehen, wie kann man da zu Verbindlichkeiten kommen, dass es nicht nur Eigenerfindungen sind, sondern dass es vielleicht eben auch anerkannt wird, dass es eine Segnung der Kirche ist und nicht des Pfarrers XY oder der Gemeindereferentin Z, sondern dass es ein Segensfeier auch der Kirche ist.
Also könnte man ja auch gleichgeschlechtliche Paare trauen und dann wird es vielleicht erlaubt.
Also von Trauung würde ich ja nicht reden, weil es geht da ganz entschieden auch darum, auch abzugrenzen, was also eine Ehe und das Sakrament der Ehe ist. Und das dürfen wir durchaus beibehalten, auch wenn darüber sicherlich nochmal gesprochen werden muss, weil die Frage von der Sexualmoral und der Frage von Kindern, Nachkommenschaft in der Ehe, dass sich Sex da nur darauf beschränken kann, das ist auch nicht Lebenswirklichkeit.
Sehen Sie dann Spielraum für die Veränderung der Lehre, also für eine Neubewertung zum Beispiel von Homosexualität?
Man muss darüber sprechen und das tun wir. Und wenn man das verschweigt, dann wird nichts passieren. Aber wenn man das immer wieder auch in die Öffentlichkeit bringt und auch verständlich, intellektuell, redlich also tut, mit den Erkenntnissen, die wir heute haben, dann kann man eigentlich nicht mehr die Augen davor zumachen.
Ludger Schepers, Weihbischof im Bistum Essen und seit knapp 2 Wochen auch Beauftragter für queere Pastoral der katholischen Bischöfe in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Auf Wiedersehen.
sich Moscheegemeinden finanzieren. Darüber wird in Deutschland seit Jahren diskutiert. Denn wer den Bau des Gebäudes bezahlt oder die Imame, die dort arbeiten, der kann am Ende möglicherweise auch beeinflussen, was gepredigt wird. Etwa eine sehr strenge Auslegung des Korans oder konservative Weltbilder, die im schlimmsten Fall zu einer Radikalisierung führen können. So zumindest die Sorge mancher Politiker. Wäre da eine Art Moscheesteuer sinnvoll, ähnlich wie bei der evangelischen oder katholischen Kirche in Deutschland? Die Mitgliedsbeiträge und die Spenden der Gläubigen könnten dann gebündelt und zentral herausgegeben werden. Ja, oder eine Bundesstiftung vielleicht, die Gemeinden nach bestimmten Kriterien fördert. Christian Röther hat sich dazu umgehört in einer Moschee in Hamburg.
Im Eingangsbereich der Hamburger Al-Nur-Moschee. Da, wo man wie in jeder Moschee seine Schuhe auszieht, da ist gut sichtbar ein Schild aufgestellt. Es wirbt auf Deutsch und auf Arabisch um eine Spende für die Moschee. In das Schild ist ein elektronisches Lesegerät integriert, wie man es etwa aus Restaurants kennt.
Gerade auch halt junge Leute halt dann zahlen gerne mit Handys. Man möchte sich nicht damit beschäftigen, da sind drei Knöpfe, 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro. Man drückt einfach halt auf den Betrag, den man überweisen möchte oder spenden möchte, hält seine Karte oder sein Handy davor und schon ist die Überweisung halt getätigt.
Daniel Abdin ist Vorsitzender des Islamischen Zentrums Al-Nur. Zum Interview bittet er in den Gebetsraum mit dem großen roten Teppich. Das Freitagsgebet ist gerade vorbei. Während ein paar Jugendliche ihr Gebet noch nachholen und auf dem Boden knien, hantiert am anderen Ende des Raums ein Mann schon mit dem Staubsauger. 2.000 bis 3.000 Menschen kommen freitags insgesamt in die Moschee, zu den zwei Hauptgebetszeiten, sagt Daniel Abdin. Da dürfte einiges an Spenden zusammenkommen.
Es ist weniger auf jeden Fall, als man halt vermutet, weil wir haben halt da viele Besucher am Freitage, aber einer zahlt 5 oder 10 zahlen nicht. Also insofern zum Schluss halt dann ist das Ganze relativ.
Dabei ist die Moschee auf Spenden angewiesen. Sie hat keine Vereinsmitglieder wie viele andere Moscheen in Deutschland, bekommt also auch keine regelmäßigen Mitgliedsbeiträge. Doch allein aus Spenden die laufenden Kosten zu decken, das stelle nicht nur die Al-Nur-Moschee vor Herausforderungen.
Es ist ehrlich gesagt schwierig, weil die meisten Moscheen können auch halt dadurch, dass sie sich nur durch Spenden finanzieren, können sie gar nicht kalkulieren und planen und so weiter. Und die meisten Moscheen halt leben am Existenzrand halt sozusagen. Die sehen zu, halt gerade halt kleinere Moscheen, dass gerade so viel Geld reinkommt für Miete, Wasser und Strom und so weiter. Und oft ist der Imam halt dann ehrenamtlich beschäftigt.
Es gibt weiterhin ein größeres Problem für die Finanzierung, vor allem die langfristige und die verlässliche Finanzierung. Die ist doch immer noch eine große Herausforderung für die Verbände, genauso wie für die unabhängigen Moscheevereine vor Ort.
Beobachtet auch Riem Spielhaus. Die Islamwissenschaftlerin ist Professorin an der Universität Göttingen.
Vor allem finanzieren sich Moscheen in Deutschland über Spenden. Und da gibt es im islamischen Kontext verschiedene, ja auch religiös motivierte Formen von Spenden, also den Zakat zum Beispiel, die Almosenspende, die kann zum einen an Arme gehen, aber die kann auch zur Finanzierung von Moscheen, von religiösen Orten und auch Religionsschulen, Koranschulen genutzt werden.
Das Spendenmodell sei jedoch anfällig. Als etwa in der Corona-Pandemie die Spenden ausblieben, mussten einige Moscheen schließen. Und auch die Inflation und die gestiegenen Energiepreise bedrohen die Existenz so mancher Moschee. Auch deshalb werden in der Politik seit Jahren finanzielle Alternativen diskutiert. Eine Moscheesteuer, analog zur Kirchensteuer, oder eine Bundesstiftung, die Gelder an Moscheen ausschütten könnte. Die hatte CDU-Politiker Jens Spahn im Januar ins Spiel gebracht.
Die Stiftung, die Waqf im Arabischen, ist doch ein Instrument, das vielerorts im islamischen Kontext genutzt wird. Und diese Idee scheint doch auch im islamischen Kontext zu verfangen.
Die Hauptmotivation von Regierungs- wie Oppositionsparteien dabei ist jedoch, deutsche Moscheen sollen finanziell unabhängig sein vom Ausland. Weder ist politisch gewollt, dass Staaten wie die Türkei Imame in Deutschland bezahlen und dadurch möglicherweise inhaltlichen Einfluss auf Predigten nehmen können. Noch sollen Großspenden an deutsche Moscheen fließen. Die hat es in den vergangenen Jahren mehrfach gegeben. Aber in welcher Höhe insgesamt, das ist nicht bekannt, sagt Riem Spielhaus.
Dann gibt es eben auch mal von größeren arabischen Verbänden Personen, die in die Golfstaaten fahren und reisen und dort eben genau fragen, wo ist denn hier jemand, der möglicherweise die Musliminnen und Muslime in der Diaspora unterstützen möchte.
Daniel Abdin von der Hamburger Al-Nur-Moschee betont einerseits:
Ich bin auf jeden Fall halt gegen eine Auslandsunterstützung in Deutschland, weil ich möchte halt da nicht, dass ausländische Kräfte sich in die islamische Angelegenheit in Deutschland einmischen.
Andererseits hat seine Gemeinde eine große Summe vom Staat Kuwait angenommen und davon Kauf und Umbau der Moschee finanziert. Das Gebäude war vorher eine Kirche. Allein durch Spenden aus der Gemeinde in Hamburg hätte man das Gebäude jedoch nicht erwerben können. Aber die Gemeinde sehnte sich nach einem neuen, schöneren Ort.
Vorher waren wir in einer Tiefgarage und das 25 Jahre lang. Die Räume waren feucht, dunkel, im Winter eisig kalt, im Sommer stickig.
Also musste man abwägen, in der Tiefgarage bleiben oder für das neue Gebäude doch eine Auslandsspende annehmen.
Und wir waren auf der Suche nach einem Staat, den wir als einigermaßen halt da nach unserer Vorstellung auch Demokratie gut heißt. Und haben wir halt den Staat Kuwait halt dann für uns entdeckt.
Tatsächlich ist Kuwait eine konstitutionelle Monarchie, die für ihren Umgang mit Menschenrechten oft in der Kritik steht. Mit der Großspende geht die Hamburger Moschee transparent um. Über dem Eingang ist ein Schild angebracht, auf dem zu lesen ist, dass der wohltätige Staat Kuwait dieses Gotteshaus durch Spenden finanziert hat. Die Frage, ob Kuwait dadurch Einfluss auf das Moscheeleben hat, verneint Daniel Abdin.
Für uns war wichtig, halt, dass wir eine Spende bekommen und unsere Arbeit weiter halt dann selbstständig machen, ohne Einmischung von außen. Und somit haben wir damals halt 1,1 Millionen Euro halt Spende bekommen. Und das war's.
Dennoch zeigt das Beispiel der Hamburger Al-Nur-Moschee, wie schwierig es für deutsche Moscheegemeinden oft ist, sich unabhängig und verlässlich zu finanzieren.
Ein Beitrag über die Finanzierung von Moscheen in Deutschland. Ein ausführlicher Hintergrund zu diesem Thema läuft heute Abend um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Tag für Tag für heute. Danke fürs Zuhören. Luisa Mayer hatte die Redaktion. Mein Name ist Elena Hong. Und hier im Programm geht's gleich weiter mit einer Selbstoptimierung der besonderen Art. Aufgespritzte Lippen, Botox in der Stirn und weg mit dem Fett. Wie geht Aussehen nach Wunsch und welche Rolle spielen dabei Vorbilder auf Instagram und Co.? Das bespricht Christina Satori gleich in der Sprechstunde mit kompetenten Gästen. Ja, und auch Sie können mitmischen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder per E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de.